Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Leute, wisst ihr, was hier vor mir liegt? Meine CD. Ihr könnt euch, also einige, die hier zuhören, können sich es vielleicht vorstellen, aber die, für die anderen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Emotionen in den letzten 2 Tagen durch mich durchgegangen sind. Ich habe vor 2 Tagen das Paket geliefert bekommen mit den 300 CDs, die ich habe pressen lassen. Und ich würde euch gerne heute mitnehmen, weil ich habe einige Fragen bekommen von euch. Schon länger, denn ich habe diese CD ja schon ein paar Mal angeteasert und ich habe hier, glaube ich, sogar schon vor 1,5, 2 Jahren im Podcast immer so gesagt, ja, meine CD kommt dann jetzt bald raus. ich müsste jetzt nachgucken, wann ich das erste Mal gedroppt habe, aber es waren bestimmt 1,5 Jahre. Ja, und eine der Fragen war natürlich auch, wieso hat es jetzt so viel länger gedauert als geplant? Ich habe beschlossen, heute euch mal mitzunehmen auf den Weg meiner CD und auch ein bisschen Hintergrundinfos zu geben. Ich werde eine kleine Videoreihe auf YouTube machen, die jetzt so im Juli, August rauskommt, bei der ich ja über Flötenklangwelten spreche, über die CD, über die Entstehung, euch mit hinter die Kulissen nehmen möchte, denn ja, ich hatte mir schon damals überlegt, ich möchte die Menschen, gerade die nicht in unserer Branche arbeiten und nicht so einen Einblick haben, wie so eine CD-Produktion eigentlich abläuft, was da alles so gemacht wird, wie lange bestimmte Dinge dauern, wie ist das eigentlich so, 8 Stunden am Stück aufzunehmen als Flötistin? Ja, also auch körperlich, mentale Vorbereitung, flötistische Vorbereitung, musikalische Vorbereitung und so weiter. Also all das, was ganz oft einfach gar nicht thematisiert wird, nicht weil man es geheim halten will, sondern weil es einfach nicht so Thema ist. Habe ich damals schon gedacht, möchte ich mit in die Werbung nehmen sozusagen. Also wenn ich jetzt über die CD spreche, eben nicht nur sagen, hey, ich habe eine CD, kauf die bitte. Also könnte ich ja jetzt auch mal, ich könnte jetzt hier die Podcast-Folge beenden und sagen, ich habe eine Flöten-CD rausgebracht, wer die haben will, meldet sich bei mir. Sondern ich möchte euch eben mitnehmen, hinter die Kulissen, in den Prozess. Und ja, möchte erstmal ganz, ganz vorne anfangen, ganz, ganz vorne, bei dem emotionalsten Teil, der vor 2 Tagen angegangen ist, nämlich ist mir wieder bewusst geworden, dass ich mit 14, ungefähr mit 14, den Wunsch auch dann ausgesprochen habe, meinen Eltern gegenüber und meiner damaligen Flötenlehrerin Renate Kehr gegenüber, dass ich Flöte studieren möchte. Also das war, habe ich glaube ich hier auch schon mal drüber gesprochen, im Mai 2009. Ja, im Mai 2009, das war gerade kurz nach meinem 15. Geburtstag, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also so in dem Jahr 2009 ist der Wunsch, wie gesagt, immer entstanden und ausgesprochen habe ich es dann im Mai und nach einem Konzert von dem Ensemble damals im Peter-Cornelius-Konservatorium, wie gesagt, die Geschichte habe ich hier schon mal erzählt und in diesem Jahr kam in mir eben auch der Wunsch. Und der hat sich damals so wahnsinnig weit weg angefühlt und so, okay, keine Ahnung, ob das irgendwann mal realistisch ist. Ich habe ja vor kurzem hier eine Podcast-Folge über Aufnahmen auch, also über Klangideale und über das Thema Aufnahmen habe ich gesprochen, dass ich damals eben auch viele CDs gehört habe. Natürlich, damals gab es noch kein Spotify und Co. Das heißt, ich habe eben CDs gekauft oder CDs geschenkt bekommen von den großen Big Playern in der Flötenszene. Und ich habe eben mit 14 Jahren diesen Wunsch in mir gehabt, der erstmal sehr, sehr nur für mich war. Den habe ich nicht geteilt mit irgendwem, sondern ich erinnere mich einfach, dass ich da mit 14 saß und diese CDs gehört habe und gesagt habe, irgendwann habe ich auch meine eigene CD. Irgendwann bringe ich eine eigene CD raus, wo ich drauf spiele, wo dann die anderen Menschen meine CD öffnen und die CD einlegen und dann mich hören auf der CD. Und das ist 16 Jahre her, Leute, dass ich diesen Wunsch in mir hatte, zu sagen, ich möchte irgendwann mal eine CD haben, auf der ich Werke einspiele. Und zu der Zeit, wo ich das damals viel gehört habe, war das halt einfach Usus, ne? Also jeder professionelle Flötist, professionelle Flötistin hatte eine CD oder mehrere sogar, ne? Also Kammermusik mit einem Ensemble oder solistisch, Solokonzerte mit Orchester, Flöte, Klavier etc. Also das war so Usus. Also ich wusste zu einem, also der Glaubenssatz, den ich so hatte, war, wenn ich eine professionelle Flötistin sein möchte, brauche ich eine CD. Geht gar nicht ohne. Heute bin ich mir dessen bewusst, dass das Quatsch ist, vor allem heutzutage. Also ich bin auch eine professionelle Flötistin ohne CD. Aber der Wunsch war trotzdem da und der Wunsch ist auch nie weggegangen. Also ich habe das dann in meiner Studienzeit immer wieder gemerkt, dass ich dachte, boah, ich hätte voll Bock, irgendwann eine CD aufzunehmen, und wusste aber, das ist finanziell ein ganz schönes Brett. So eine CD. Übrigens, ich habe es gar nicht am Anfang gesagt, ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gemacht oder einen Tee. Ich habe hier Kaffee heute. Ja, ich wusste also, das ist ein ganz schönes Brett, und ich wusste sehr, sehr lange nicht, wie ich das finanzieren soll. Na, also dann habe ich gedacht, gut, vielleicht gewinnst du irgendwann mal einen Wettbewerb. Na, also weil ich wusste auch, dass viele, die Wettbewerbe gewinnen, oft auch mit Plattenverträgen, also mit einem Labelvertrag dann als Gewinn sozusagen rausgehen, die dann eine CD aufnehmen dürfen oder einen Live-Mitschnitt von einem Konzert dann als CD gepresst bekommen etc. Ne? Also ich dachte so, vielleicht gewinnst du mal einen Wettbewerb oder du hast irgendwann mal ein Stipendium oder so, wo du das mitfinanzieren kannst. Das war also meine ganze Jugend und junge Studienzeit über war das immer Thema. Und dann wurde es irgendwann ein bisschen, ich sag mal, ernster, weil ich dann merkte, okay, immer wenn ich Konzerte gespielt habe, so in meiner Bachelorzeit hier auch in Wuppertal, kamen die Leute auf mich zu und gefragt, boah, so schön, haben Sie eine CD? Und ich immer so, nee, habe ich noch kein Geld für. Und ganz oft, also damals war ich noch weit weg davon, dass ich irgendwie Aufklärungsarbeit mit Publikum mache. Heute mache ich das natürlich auch, aber damals war ich so, da haben die mich angeguckt und gesagt, ja, wieso finanziell nicht die Mittel? Dann habe ich gesagt, naja, weil sowas sehr, 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 sehr teuer ist, so eine CD-Produktion. Das ist ja nichts, was ich mal eben schnell machen kann, sondern das kostet unfassbar viel Geld. Also entweder habe ich irgendwelche Sponsoren, und ein Stipendium oder eben einen gewonnenen Wettbewerb. Am Ende ist das ja nichts anderes wie ein Stipendium. Weil ich meine, nach mir kräht ja erstmal kein Hahn, habe ich mir gesagt. Ne? Und das ist auch immer noch so. Ne? Also ich habe ja jetzt noch keinen Namen, wo in der Flötenszene alle sagen, Saskia, boah, von der muss ich mir eine CD kaufen. Vielleicht ist das irgendwann mal so, aber jetzt ist es das definitiv nicht. Und das war es in meiner Studienzeit ja noch viel weniger. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe noch keine CD. Also ich habe dann immer gesagt, ich würde gerne mal eine machen, aber ich habe halt noch nicht die finanziellen Mittel. Und diese Fragen kamen aber schon, da war ich so 22, 23. Und dann habe ich mal gesagt, boah ja, CD-Produktion. Habe ich immer wieder drüber nachgedacht. Und dann bin ich nach meinem Bachelorabschluss, habe ich ja Vorbereitung gemacht für den Deutschen Musikwettbewerb 2020. In meinem ersten Mastersemester habe ich unfassbar viel Repertoire drauf geschafft für den Deutschen Musikwettbewerb, der dann abgesagt wurde eine Woche vorher wegen Corona. Also das war damals auch, ich glaube, da mache ich auch mal eine eigene Folge zu. Das war für mich flötistisch der größte Schlag in die Magengrube, wo ich wirklich unfassbar viel an Motivation verloren habe. Das ging natürlich ganz vielen Menschen so, das ist mir klar, also auch jetzt nicht nur in unserer Szene, was da auf einmal alles abgesagt wurde. Aber wenn man sich irgendwie 8 Monate vorbereitet auf einen Wettbewerb mit 2,5, fast 3 Stunden Repertoire, also Spielzeit, die man vorbereitet, mehrere Runden. Und dann wird das Ding eine Woche vorher abgesagt. Also es war eine heftige, heftige Zeit. Auf jeden Fall hatte ich dann eben, als Corona so am Start war, habe ich gedacht, okay, was kannst du jetzt in deinem Master machen, damit das noch irgendein Studium ist? Weil in dieser Zeit, also viele können sich das ja auch vorstellen, bei uns war auch alles online. Das heißt, man hatte plötzlich Hauptfachunterricht online und wir konnten nicht mehr wirklich proben. Also üben konnte man schon noch irgendwie eine Zeit lang, manchmal auch nicht. Dann durfte man nicht ins Gebäude und etc. Also ich habe so ein bisschen lost vor mich hingeübt Und dann kam so 2020, Ende 2020, habe ich so gedacht, ey, weißt du, eigentlich könnte ich doch einfach meinen Master nutzen, um eine CD zu produzieren. Und dann habe ich erst überlegt, das so low budget zu machen, also mit wenig Budget für die Leute, die jetzt sagen, was, ich mache immer so viele denglische Wörter, also es tut mir leid, ich rede sehr viel Anglizismen drin. Also mit wenig Budget habe ich überlegt, okay, machst du das in der Hochschule, da muss ich keine Miete zahlen. Dann kann ich irgendwie vielleicht einen Studierenden oder so fragen aus Düsseldorf. Also das gibt es ja auch in Düsseldorf, wo ich jetzt an der Hochschule unterrichte, gibt es ja auch die Tonmeister, Toningenieure. Ich so, vielleicht macht das irgendwer von denen mit mir, mit für wenig weniger Gage, ne? Also weil ich halt einfach dachte, scheiße, ey, wie soll ich das bezahlen? Habe mich informiert, wie viel kostet so eine Pressung. Habe dann einen Studenten gefragt, ob der mit mir aufnimmt für ein kleines Honorar. Also habe dann so ein bisschen überlegt, wie kann ich das irgendwie mit wenig Geld umsetzen? Und dann kam Anfang 21, glaube ich, die Info, dass wir Künstlerstipendium beantragen können bei NRW. Also Bundesland war das abhängig. Und ich war dann so, Und dann war ich so ein bisschen hyped und dachte, okay, wenn ich jetzt ein Stipendium beantragen kann, habe ich ja viel mehr Geld zur Verfügung und was könnte ich denn da machen? Und dann habe ich eben mir ein Konzept überlegt, das ist das, was jetzt hier vor mir liegt, Flötenklangwelten. Habe überlegt, okay, wie kann ich das geil machen und trotzdem irgendwie mit, ne, finanziell zu gucken. Dann habe ich überlegt, oh, eigentlich, was mir irgendwie immer so gefehlt hat, war eine CD mit Solowerken aus den letzten 50, 60 Jahren, also zeitgenössische Solowerke, die eben auch für Studierende oder für professionelle Flötistinnen und Flötisten spielbar sind, ohne dass jetzt irgendwie mega krass abgefahrene Scheiße sich da irgendwie reinpfeifen muss. Auch so einen pädagogischen Hintergrund hat diese CD, dass ich sage, okay, das können sich jetzt Flötenstudierende zulegen und alle Werke, die da drauf sind, sind absolut machbar. Einige davon sind sogar machbar für semiprofessionelle Flötistinnen und Flötisten. Weil ich habe einfach in meiner Ende Bachelor, Anfang Master Zeit gemerkt, dass meine Spezialität definitiv auf der zeitgenössischen Musik liegt. Kammermusik, zeitgenössische Musik ist so mein Steckenpferd. Und gerade Solo, also Querflöte Solo, ohne Begleitung. Und dann ist immer mehr so, und dann habe ich mit meinem Professor damals gesprochen, und dann haben wir überlegt, und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, Saskia, deine absoluten Stärken sind Solo, Flöte Solo und zeitgenössische Musik, dann verbind es doch. Also verbinde das. Dann habe ich mit meiner Mentorin Karen Levine gesprochen, die ja das absolut Riesenvorbild für mich ist, was das angeht, die aber halt CDs ohne Ende schon aufgenommen hat und da zum Beispiel eben auch Werke drauf sind, die wirklich krass sind, wo man sehr viel Zeit für investieren muss. Und dann habe ich ihr von dieser Idee erzählt und habe gesagt, oh, ich würde gerne irgendwie Solowerke aufnehmen, die so eine Sammlung von zeitgenössischen Werken, die nicht so abgefahren schwer sind, dass man sie gut spielen kann als Studierende, als Profi-Flötistinnen und Flötisten. Ich habe auch immer wieder Fragen dann bekommen von Flötistinnen und Flötisten, die viel Orchestermusik machen oder die halt viel eher so im klassischen Bereich unterwegs sind. Die sagen, ja, hast du irgendwelche Tipps für mich, für zeitgenössische Werke, für einen Wettbewerb oder für meine Schüler und Schülerinnen und so. Und dann habe ich irgendwie immer mehr gemerkt, okay, das ist es. Ich glaube, das ist es. Das wird's. Also eine Solo-CD mit zeitgenössischen Werken. Relativ schnell kam auch dieser Titel. Der war 2021 auch schon da. Also den hatte ich ganz klar vor Augen. Flötenklangwelten, weil ich wusste, ich möchte aus verschiedenen Ländern Komponisten vorstellen. Also eben nicht nur irgendwie aus Europa, sondern wirklich weltweit. Einmal von Südamerika bis nach Asien und das habe ich geschafft. Ich stelle auch gleich die Trackliste vor, keine Angst. Und ich wollte eben, wie gesagt, ausschließlich Werke aus den letzten 50, 60 Jahren. Ich wollte Werke, die bekannt sind, aber ich wollte auch Werke, die nicht so bekannt sind. Also ich wollte einfach eine Mischung machen, weil ich wusste, ich habe auch überlegt, machst du Debussy, ne? Spielst du Syrinx ein? Ich meine, das spiele ich in jedem Konzert so. Oder spielst du Telemann-Fantasie? Oder spielst du Bach-Partita? Spielst du in Kuhlau? Also ich hätte ja bei Flöte Solo auch mich dem widmen können oder mehr so in der impressionistischen Ecke noch so rund um Debussy. Habe ich lange überlegt, was nehme ich da für Stücke? Und dann war klar, okay, ich nehme zeitgenössische Werke. Also das älteste Stück, ich muss gerade gucken, ist von 1971. Ja, also ja, das war dann so irgendwann klar. Und dann ging die Planung los. Und dann wusste ich, ich habe dann die Zusage für das Stipendium bekommen und wusste, okay, ich kann jetzt auch richtig gut auffahren, von wegen eine schöne Location finden. Ich habe dann mit meiner Studienkollegin, die eben auch Tonproduktion macht, und einem Kollegen von ihr gemeinsam, das ist der Götz Bürki und die Emily Fendt, die beiden haben dann mit mir das Ganze geplant. Die haben also die haben das Equipment mitgebracht, die haben dann mit mir 3 Tage lang aufgenommen. Und ich wollte unbedingt in die Immanuelskirche in Wuppertal. Das war so ein Ort, wo ich dachte, da wird meine Flöte mega klingen. Ich habe da auch schon in meiner Studienzeit Konzerte gespielt. Und ich wollte halt auf jeden Fall in der Kirche aufnehmen, weil ich wusste, wenn ich im Studio aufnehme mit Flöte, dann müssen wir unfassbar viel nachbearbeiten. Ja, es klingt halt alles super trocken, logischerweise. Also wollte ich einen Raum, der halt einfach eine geile Raumakustik hat. Und die Immanuelskirche in Wuppertal ist eben keine Kirche, in der Gottesdienste stattfinden, sondern es ist eine reine Kulturkirche und auch eben eine Aufnahmekirche. Also da werden sehr viele Aufnahmen gemacht. Ich meine, der WDR produziert da auch Aufnahmen. Da kommen also auch in NRW Ensembles hin und nehmen da ihre Video- und Tonproduktionen auf. Dann habe ich da angefragt, ist mir ein bisschen schlecht geworden, als ich dann das Angebot hatte mit der Miete, aber ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt. Ich habe auch einen Studierendenpreis bekommen, das muss man auch sagen. Also die haben einen Studipreis für so Mieten, der war immer noch ziemlich hoch. Aber ich habe dann die Miete, also habe das dann gemietet, habe dann gesagt, okay, 3 Tage um Halloween 2021 habe ich aufgenommen. Also 30., 31., 10. und 1.11., das waren die 3 Tage, die wir gebucht hatten. Und es hat auch super hingehauen. Also wir hatten hinten raus, hätten wir auch noch Zeit gehabt, noch weiter aufzunehmen, aber das haben wir am Ende gar nicht mehr gebraucht. Ja, und dann war die Planung erstmal klar. Ich habe mich im Jahr 2021 natürlich viel darauf vorbereitet. Die meisten Stücke, die da drauf sind, hatte ich schon im Repertoire. Hab, glaube ich, wirklich nur ein Stück komplett neu gelernt für die CD. Ja, ansonsten waren die Stücke alle schon im Repertoire, beziehungsweise habe ich in irgendwelchen Prüfungen in meinem Studium mal gespielt. Oder habe ich halt eben schon auch in Konzerten gespielt. Also es waren alles keine Werke, die mir jetzt komplett neu waren. Das kann ich auch nicht empfehlen, falls jemand von euch mal CDs aufnehmen sollte. Das ist ein bisschen wie bei Prüfungen. Also ich kann nicht empfehlen, irgendwie in Prüfungen Stücke zu spielen, die man noch nie vorher aufgeführt hat. Keine Empfehlung. Dasselbe war bei der CD. Mir war wichtig, dass ich Werke nehme, die mir bekannt sind, die ich schon zum Teil oft aufgeführt habe. Und weil ich jetzt schon gerade bei den Werken bin und jetzt ist hier nicht ganz so, wie sagt man, spannend machen will. Hau ich mal die Trackliste raus. Also, wie gesagt, ich sage das am Ende auch nochmal, wer natürlich die CD haben möchte, kann sie bei mir bestellen. Ich werde auch am Ende nochmal sagen, warum die nicht auf Spotify und Co. ist. Das heißt, um an die CD ranzukommen, könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben, könnt mir auch auf Instagram schreiben und ist nicht nur für Flötistinnen und Flötisten interessant, so könnte ich mal sagen. Also für die ist es besonders interessant, aber es ist auch eine CD, die man sich durchaus anhören kann, wenn man einfach Musik interessiert ist und Querflöte interessant findet. Also den Klang der Querflöte, weil da sind einfach viele Klänge drauf, die ihr vielleicht nicht unbedingt erwartet. So, die Trackliste. Also ich habe, wie gesagt, 8 Komponisten gewählt. Im Nachhinein, jetzt so 3 Jahre später, kann ich sagen, ich hätte eigentlich gerne auch weibliche Komponistinnen drauf gehabt. Habe ich damals noch nicht so einen Wert drauf gelegt. Da sieht man auch mal, wie schnell die Entwicklung in mir dann fortgeschritten ist. Also heute würde ich keine CD mehr produzieren, wo keine Frau, also keine Komponistin zu hören ist, weil wir haben sehr, 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 sehr tolle Komponistinnen mit unglaublich tollen Werken für Flöte Solo. Also es gibt genug. Es ist nicht so, dass es nichts gibt. Ich habe einfach da keinen Fokus drauf gelegt, keinen Wert drauf gelegt tatsächlich. Das würde ich heute anders machen, aber ist okay. Ich habe also 8 Komponisten, deswegen gender ich hier auch nicht. und den Auftakt macht Omar Acosta, ist ein venezolanischer Komponist. Dieses Werk habe ich tatsächlich gehört, das erste Mal auf dem Bachelorabschluss meines lieben Kollegen Leonardo Pedrosa, der auch aus Venezuela kommt, der das damals gespielt hat. Und ich während seines Bachelorabschlusses schon dachte, boah, was ein wunderschönes Stück für Flöte Solo. Wenn man es so hört, würde man es nicht ins 21. Jahrhundert packen. So ein bisschen Neo-Barock schon fast, Neoklassik. Aber halt mit Groove, ja, mit südamerikanischem Groove. Wunderschönes Stück und liebe ich sehr. Solo de Pajarillo. Bitte nagelt mich nicht auf die Aussprache fest. Ich kann kein Spanisch oder Portugiesisch. Portugiesisch in dem Fall ist jetzt egal, Venezolanisch. Ist Spanisch am Ende und ich kann es nicht richtig aussprechen, aber ihr seht es auch nochmal unten in den Shownotes. dieses Werk könnt ihr auch bei ihm direkt kaufen, online die Noten. Also das ist nicht irgendwie hier in Deutschland verlegt, sondern das könnt ihr einfach online runterladen bei ihm. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber es ist wirklich empfehlenswert. Dieses Stück ist wunderschön, wenn ihr es euch anhört. Ich werde das jetzt auch die Tage noch auf YouTube hochladen. Das habe ich mit ihm abgesprochen, dass ich das machen darf, sodass das Stück und ein anderes Werk als Hörprobe sozusagen auf YouTube bei mir sind. Alle anderen Werke sind dann nicht online verfügbar. Genau, das ist der venezuelanische Komponist Omar Acosta. Danach kommt ein absoluter Standard, absolutes Standardwerk, was man auch hier und da mal über Jung musiziert hört, und zwar Honami von Will Offermans aus der Niederlande, ein holländischer Komponist. Das Werk ist 1994 uraufgeführt worden, da bin ich geboren. Bin ja auch mal ganz spannend. Auch ein wunderschönes Stück. Habe ich damals in einem meiner ersten Kurse bei Karen Levine gemacht und hat tolle, tolle Klänge. Ist nicht so kompliziert, ist wie gesagt, kann man durchaus auch als Laienflötistin, Laienflötist lernen, ist anstrengend zu spielen, ist lang, aber die Spieltechniken sind nicht so kompliziert und klingt wunderschön. Ich liebe es sehr. Als drittes habe ich Voice aufgenommen von Toru Takemitsu aus Japan. Voice ist auch ein absoluter Standard in dem Repertoire der Solowerke, aber auch eben der zeitgenössischen Solowerke. Das ist das älteste Werk, was ich habe, von 1971. Das habe ich damals, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal gehört habe, aber ich habe das auch in irgendeinem Klassenabend, hat das einer meiner Kollegen gespielt. Und ich kannte es zu dem Zeitpunkt schon immer gedacht, boah, ich muss das spielen, das ist so geil. Und im Prinzip kann man sich vorstellen, also wenn ihr das habt, die CD, könnt ihr die Augen zumachen und euch vorstellen, seid in einem dunklen Raum, in einer Black Box, also ihr seht nichts. Und ihr merkt, ihr seid nicht allein. Da ist noch jemand, aber der zeigt sich nicht. Und es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Mini-Horrorfilm eigentlich, weil alle Emotionen, die in einem so sind, wenn man merkt, okay, ich bin hier nicht alleine, aber diese Person, dieses Wesen, das noch mit mir im Raum ist, das zeigt sich nicht. Das will nicht gesehen werden, nicht gefunden werden und ich merke aber, da ist jemand. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter, die man sich auch vorstellen kann. Und ja, ein wahnsinnig geiles Stück. Ich spiele das auch wahnsinnig gern live. Es ist super anstrengend, aber ich liebe es sehr. Als viertes habe ich eine Ersteinspielung, denn Lutz Werner Hesse war mein Musikwissenschaftsprofessor und der damalige Hochschulrektor unseres Standorts Wuppertal und auch einer meiner Mentoren, ohne den ich also viele Dinge, die mir in meiner Studienzeit passiert sind, ohne ihn wären die nicht passiert. Also muss ich sagen, mich sehr unterstützt, gefördert und viele meiner Fähigkeiten, mein Potenzial gesehen, bevor ich es gesehen habe, so kann man sagen. Und er hat 1985 ein Werk für Flöte Solo komponiert. Er ist auch Komponist. Logischerweise, sonst hätte er ist auch Komponist gewesen oder ist es aktuell noch. Also er komponiert auch ganz fleißig gerade, hat auch eine, auch ganz spannend, werde ich auch noch aufführen, also möchte ich noch aufführen, ich weiß nicht, wie ich das dieses Jahr noch schaffe, ich glaube eher nächstes Jahr, ein Flötenquartett geschrieben für Flöte, Geige, Bratsche, Cello. Also derselben Besetzung, wie die Mozart-Quartette sind. Und hat das jetzt gerade uraufgeführt dieses Jahr, hier in Wuppertal, also aufführen lassen. Und ja, hat auch ein wunderschönes Werk für Flöte und Klavier. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Das wird aber auch noch in mein Repertoire kommen. Und dieses Stück Monolog heißt es. Ich bin die erste Person, die das aufgenommen hat. Und das ist für mich auch ein Riesenrenner bzw. Riesenvorteil auf dieser CD. Also wenn man ein Stück auf einer CD aufgenommen hat, was noch niemand aufgenommen hat, ist das einfach ein... ja, ist ein Vorteil, ne? Also, weil, warum sollten die Menschen meine CD kaufen, zum Beispiel, dass da ein Werk drauf ist, was noch nirgends aufgenommen wurde? Das ist was völlig anderes, wie wenn ich jetzt da nur Werke drauf packe, die schon zum 3 Millionsten Mal von irgendwem aufgenommen wurden. genau, Monolog. Hier geht es tatsächlich darum, dass ich das Thema bestimme. Also, ich habe ihn damals gefragt, ich war für einen Kaffee bei ihm, er wohnt auch nicht weit weg von mir, und dann haben wir gesprochen. Ich habe gesagt, was ist deine Idee dahinter gewesen? Und hat dann zu mir gesagt, Saskia, du kannst bestimmen, um was es geht. Monolog bedeutet, du sprichst und du entscheidest, worüber du sprichst, inhaltlich. Und dieses Werk hat sehr großen Interpretationsspielraum, was ich aber unglaublich gut finde. Es sind keine Spieltechniken drin. Das heißt, es ist für Menschen, die jetzt sagen, okay, ich möchte irgendwie modernere Literatur spielen, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich mit Flatterzunge, Tangram etc. Ein wirklich schönes Werk, um Interpretation und Klang zu üben. Ja? Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Die Noten gibt es tatsächlich verlegt, die könnt ihr kaufen. Hashtag-Werbung unbezahlt an der Stelle. Monolog von Lutz Werner Hesse. Das fünfte Stück ist The Panic Flirt von Alexandre Delgado aus Portugal. Das Stück habe ich in meinem Bachelorabschluss gespielt, und das ist, also die Geschichte hinter dem Stück ist auch geil, weil ich könnte eigentlich über jedes Stück könnte ich eine eigene Podcast-Folge machen. The Panic Flirt war damals eine Empfehlung von meinem Prof. Dann, ich brauchte noch ein zeitgenössisches Werk in meinem Abschlussprogramm, und das war irgendwie so relativ kurzfristig, dass er sagte, ey, das hat gerade eine andere Studentin bei mir in Rostock gespielt, das ist voll cool, das passt voll gut zu dir, bestell dir das mal. Und ich habe das mir angehört, dachte, mega geil, will ich haben. Hab's bestellt, und die Noten haben ein bisschen auf sich warten lassen. Und am Ende hatte ich, ich glaube, 2,5 Wochen. Ich glaube, ich hatte 2,5 Wochen Zeit, dieses Stück zu lernen vor meinem Bachelorabschluss. Leute, ich kann es nicht empfehlen. Also ich kann das Stück empfehlen, und ich kann total empfehlen, das in der Prüfung zu spielen, weil es mega geil, sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch interpretatorisch. Aber ich kann nicht empfehlen, das in 2,5 Wochen zu machen, das war schon sehr sportlich. Also ich habe auch da wieder gemerkt, das war so mein letztes Bachelorsemester, wo ich gemerkt habe, ich habe auch einfach ein Händchen dafür. Durch Karen Levine auf jeden Fall auch und auch durch die Nähe zur neuen Musik von meinem Prof, aber ich habe einfach ein Händchen, schnell solche Werke zu erarbeiten. Also das Stück in 2,5 Wochen, das war schon wirklich, also im Nachhinein muss ich mir auf die Schulter klopfen, denn es war auch in meinem Abschluss ziemlich geil. Genau, The Panic Flirt, auch ein sehr, sehr schönes Stück, was man sehr gut programmatisch erklären kann in Konzertprogrammen. Also wo man jetzt nicht irgendwie denkt, was will der Komponist mir sagen? Vielleicht kennt ihr so Stücke. Das gehört nicht dazu. Das ist von 1992, also auch schon 32 Jahre alt. Als sechstes Stück habe ich mein Herzstück, das ich wirklich so, so sehr liebe. Ist aber in Konzertprogrammen wirklich hart, es einzubauen. Das ist Zori von Lee Sang-yoon aus Südkorea. Das Werk ist von 1988. Und ich sag euch, das ist wirklich, das ist mir so ans Herz gewachsen in meinem Master. Ich habe das in meiner Master-Zwischenprüfung gespielt. Und es ist mir, es war eins der ersten Werke, wo ich wusste, ich will das auf die CD bringen, weil es gibt davon schon einige Einspielungen. Ne? Also nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe hier jetzt irgendwie, die Werke sind alle irgendwie sehr selten. Das stimmt nicht. Einige Werke gibt es schon, viele Aufzeichnungen, Aufnahmen. Aber bei Sori war ich irgendwie mit den meisten Aufnahmen, die ich so gehört habe, einfach nicht so happy. Und ich dachte, weiß ich nicht. Also es war mir auf jeden Fall ein Herzensanliegen, das aufzunehmen. Das Stück geht 16 Minuten. Also bei mir, es kommt so ein bisschen drauf an, also wie lange man dann die Fermaten macht, die so da sind. Also bei mir sind es knapp 16 Minuten. Ich muss gerade nochmal auf die Trackliste gucken, kann ich es euch genau sagen. 16 Minuten und 10 Sekunden, ja. Ist ein ganz schönes Brett und ist energetisch, körperlich, musikalisch, flötistisch unglaublich anstrengend. Auch hier quasi keine Spieltechniken, außer hier und da mal Flageolet und Isangyun. Ne? Also für die Leute, die Isangyun kennen, auch die Etüden von Isangyun, das ist so ein bisschen, also super virtuos zwischenzeitlich und dann dazwischen unfassbar lange Strecken, die sehr anstrengend sind zu spielen. Also klanglich sehr herausfordernd, aber vor allem anstrengend. Und wenn ich das in ein Konzertprogramm packe, ich bin eigentlich nach den 16 Minuten, wie als hätte ich einen Marathon gelaufen. Und Karen Levine meinte damals zu mir, Saskia, wenn du das in ein Konzertprogramm implementierst, spielst du danach nicht mehr viel. Also entweder noch lockere Stücke oder du spielst das am Schluss. Weil das ist einfach ein Brett. Das ist also gar nicht so einfach, in Konzertprogramme zu integrieren. Aber es ist mega geil. Das ist von 1988. Dann habe ich als 7. Stück Landscape with Birds, Landschaft mit Vögeln, zu Deutsch, von Peteris Vasks aus Lettland. Auch ein mega empfehlenswerter Komponist. Er hat noch mehr für Flöte geschrieben, hat auch ein Werk für Altflöte. Ich glaube sogar eine Sonate. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Will ich unbedingt ins Repertoire nehmen, sobald ich eine Altflöte habe. Also Peteris Vasks, auch sehr empfehlenswert. Das Werk ist von 1980 und das ist halt wirklich, also das ist programmatisch mega gut, in Konzertprogramme zu packen, weil es ist wirklich, man hat manchmal das Gefühl, das sind einfach Vögel, die zwitschern. Ne, kann man total gut auch mit Le Mer Noir zum Beispiel kombinieren, wenn man das im Repertoire hat von Messiaen. Das hätte ich auch wahnsinnig gern aufgenommen, aber das war halt nicht Flöte-Solo. Ne, und was zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie, ich habe ja auch so ein Naturklänge-Programm jetzt dieses Jahr gemacht, oder wenn man eben tatsächlich den Vogel in den Vordergrund bringen möchte, der bei uns Querflöten natürlich sehr häufig assoziiert wird, dann kann man zum Beispiel Solo de Pajarillo ist das, was ich auch aufgenommen habe aus Venezuela, da geht es auch um einen Vogel, einen venezolanischen Vogel. Und dann zum Beispiel Messiaen, Le Mer Noir, die schwarze Amsel und dann Landscape with Birds. Also da gibt es sehr viele Werke, die man total gut in ein Programm packen kann, die alle modern sind. Also moderne Werke, gut, Messiaen ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahrzehnte alt. Aber mega gut auch fürs Publikum zu erläutern, obwohl es sehr auch modern klingt zum Teil, auch was die Tonalität angeht, aber ja. Total geil. Landscape with Birds, liebe ich sehr. Und ich habe gesehen, das wusste ich tatsächlich nicht, habe ich auch in mein Booklet gepackt. Vasks, also der Komponist, ist 2022 von Opus Classic zum Komponisten des Jahres gewählt worden. Fand ich auch geil. Also kann ich verstehen. Er ist wirklich toll. Ja, und das letzte Stück, wie könnte es anders sein? Wer mich ein bisschen besser kennt oder vielleicht auch schon bei mir auf Konzerten war, weiß, es ist so mein absoluter, also ist auch meine Zugabe immer, wenn ich es nicht eh im Programm habe. Zoomtube von Ian Clark aus England, 1999 komponiert. Das ist so mein Schicksalsstück. Ich glaube, darüber habe ich hier im Podcast auch schon hier und da gesprochen. Also Zoomtube war damals mein erstes Werk, was ich gelernt habe mit zeitgenössischen Spieltechniken. Und ich habe mir das zu 100% damals selbst beigebracht, weil meine Lehrerin konnte mir da gar nicht helfen in Mainz. Und dann bin ich damals 2014 zum ersten Mal zu Karen Levine gefahren, habe es da nochmal gehört und habe es dann, also von einer anderen Musikerin gehört und habe dann weiter daran gearbeitet, weil ich wusste, ich will das zur Aufnahmeprüfung spielen in Köln. Also unter anderem, ich hatte mich ja für viele Aufnahmeprüfungen beworben an Hochschulen und bin dann nochmal ein Jahr später wieder zu Karen Levine in den Kurs gefahren und habe das mit ihr nochmal durchgearbeitet. Und sie hat mir so geholfen, weil ich einfach so viele Dinge nicht falsch gemacht habe, aber ich habe es mir sehr schwer gemacht. So, und ich kann heute aus Erfahrung sprechen, ich habe dieses Stück schon sehr oft unterrichtet, auch online, weil viele junge Flötistinnen und Flötisten, die das lernen wollten und zum Beispiel vielleicht die eigene Lehrkraft das nicht konnte oder damit nicht so viel anfangen konnten, was auch immer, dann bei mir sich gemeldet haben und gesagt, Saskia, kannst du mir das beibringen? Und in der Regel, wenn man weiß, wie, reichen 2-3 Unterrichtseinheiten. Und ich habe das, wie gesagt, jetzt schon ein paar Mal unterrichtet. Wenn man weiß, wie man es übt, wenn man weiß, wie was geht, dann ist es nicht mehr so kompliziert. Aber für mich war es einfach ein Brett, weil ich habe einfach alles alleine damals mir beigebracht. Durch Aufnahme hören, durch irgendwie, Versuche, Experimente. Und ich habe es dann 2000, jetzt muss ich überlegen, war das noch 14 oder, nee, 2015 war das. 2015, als ich es dann auch in dieser Aufnahmeprüfungsphase gespielt habe, tatsächlich ihm selber vorgespielt. Ian Clark war in Frankfurt. Und ich habe da bei einem, es war von der Musikhochschule, war das so ein Flötentag, ne, also so wie so ein Festival. Und ich habe da, war gar nicht geplant, dass ich spiele. Und witzigerweise Katharina Martini, die ich in der letzten Podcast-Folge und interviewt hatte, sie war damals Jungstudentin in Frankfurt und hat The Great Train Race mit ihm vor Publikum dort im Meisterkurs unterrichtet. Also er hat sie unterrichtet. Sie war damals 15. Also wir haben uns zu dem Zeitpunkt nicht gekannt. Aber wir haben dann ja Jahre später, als wir uns kennengelernt haben, festgestellt, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Und danach The Great Train Race, das ist sein anderes Werk für Flöte Solo, sagte er so, wer kann Zoomtube spielen? Also auf Englisch, ne? Wer kann das spielen? Und ich dachte so, es gehen irgendwie jetzt, keine Ahnung, 20 Hände hoch. Und ich melde mich so so ganz unverblümt melde ich mich so und gucke so um mich rum und sehe keine andere Hand. Und er guckt mich an und sagt, hey, cool, willst du es nicht spielen? Komm her. Und ich war so, weil es war nicht geplant, ich war nicht vorbereitet darauf. Ich hab auch die Noten nicht dabei gehabt, ich habe sie ja eh auch auswendig gespielt. Und dann habe ich die Flöte ausgepackt, bin da vorgegangen und dann guckt er mich an und sagt, wo sind deine Noten? Und ich so, ich spiele auswendig. Und er so, wow, okay, cool. Und dann habe ich es in Frankfurt, völlig ohne Planung, also völlig ungeplant vor Ian Clark und einem Haufen von Flötistinnen und Flötisten vorgespielt und dann noch ein bisschen Unterricht bekommen. Also er hat mir auch noch ein paar sehr, sehr gute Tipps gegeben. Logisch, es ist sein Werk. Und ja, dieses Stück hat mich auch in die Musikhochschule Köln, Standort Wuppertal gebracht, denn zu dem Zeitpunkt war ich flötistisch nicht so auf der Höhe, also mein Klang war nicht so der Knaller. Eine Fingertechnik war auch noch nicht so der Knaller. Also ich habe hier ja schon öfter drüber gesprochen, dass ja, ich einfach auch sehr hart gearbeitet habe dann in meinem Bachelorstudium nochmal an meiner Technik. Ansatz umgestellt und so weiter. Und es war halt einfach nicht so der Knüller. Und ich hatte damals in der Aufnahmeprüfung eben Telemann-Fantasie, Hü-Fantasie, auch sehr, sehr schönes Stück für Flöte und Klavier und Zoomtube. Und ich durfte mir aussuchen, mit was ich anfangen darf. Und dann habe ich Zoomtube gespielt. Und damals, ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass Dirk schon ein Auge auf mich geworfen hatte. Also mein Prof war eigentlich schon sehr interessiert. Das hatte ich einfach nicht geschnallt. Hat er mir dann ein Jahr später erzählt, dass er eigentlich schon wusste, dass er mich haben will. Ich aber das nicht wusste. Und es nur noch darum ging, eigentlich Robert Rinn zu überzeugen, der da zu dem Zeitpunkt oder auch immer noch Professor in Köln ist. Und der war sehr beeindruckt von meinem Zoomtube und ich habe dann da die Rock Queen rausgelassen. Das ist auch, wenn ihr mein Cover seht, das ist so meine Bühnenpersönlichkeit. Ja. Die habe ich da voll rausgelassen und performen konnte ich schon immer gut. Also habe ich das dann gespielt und dann haben sie mir noch irgendwie einen halben Telemann oder so habe ich gespielt. Der war fürchterlich. Also mein Telemann war fürchterlich. Also musikalisch war der toll, aber war halt klanglich Katastrophe. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so fit, irgendwie von zeitgenössischen Spieltechniken in den Flötenklang zurückzufinden. Na, heute geht das, aber damals war das halt, also ich habe geklungen wie Fußboden, es war ganz gruselig. Und im Nachhinein hat Dirk auch zu mir gesagt, Zoomtube hat dir einfach den Arsch gerettet, weil ich glaube, Robert Wynn hat sowas gesagt, wie wenn sie das spielen kann, kann sie auch Mozart. Kann sie lernen, so. Und er hatte recht. Also beide hatten recht und haben da was in mir gesehen. Da bin ich heute sehr, sehr dankbar für, denn ich wäre ohne dieses Stück, glaube ich, nicht reingekommen. Deswegen an der Stelle, wenn hier Leute zuhören, die Aufnahmeprüfungen jetzt auch machen oder in den nächsten Jahren machen wollen, ich kann euch nur empfehlen, bringt was Besonderes in euer Programm. Das müssen nicht nur besondere Stücke sein, also mit besonders meine ich Sachen, die nicht jeder spielt, aber wenn ihr so ein Stück dabei habt, was so besonders ist, unique, ne, was ist irgendwie, was so einen Wiedererkennungswert hat, weil wenn ihr euch überlegt, wie viele Leute sich zum Teil auch schon jetzt heute online in der ersten Runde angucken, macht es schon Sinn, etwas zu spielen, was hängen bleibt im Kopf. Und ja, die meisten gehen da halt irgendwie rein mit so Klassikern wie Bach-Partita oder Mozart-Konzert in der Bacheloraufnahmeprüfung, wo ich auch immer bis heute noch denke, why? Aber okay. Oder dann irgendwie Dütelier-Sonatine oder Poulenc-Sonate, also so die ganzen gängigen Sachen, so ja, kann man machen, also, und ich finde es auch sehr sinnvoll, ein Standardwerk mit drin zu haben. Manchmal sind ja auch verpflichtende Werke dabei. Aber solange man die Wahl hat, solange man irgendein Stück auswählen kann, und oft ist es ja auch so, dass gerade das zeitgenössische oder das moderne Stück frei ist, dass man sich das aussuchen kann. Ich würde etwas nehmen, was sehr gut zu euch passt, was ihr gut performen könnt, wo ihr eure Skills nochmal anders zeigen könnt und was einfach nicht jeder spielt. Und da gibt es genug, kann ich euch sagen. Zoomtube ist nicht das Einzige. Eigentlich fast alle Stücke, die auf meiner CD sind, die meisten sind ein bisschen zu lang für Aufnahmeprüfungen. Zoomtube hat sich halt hat halt gepasst, weil es geht nur 3,5 Minuten. Die anderen Stücke sind ein bisschen lang. Aber man kann ja auch abgebrochen werden, ist ja auch okay. So, da waren jetzt ganz viele Tipps schon dabei, die ich so reingeflötet, wollte ich gerade schon sagen, die ich so reingeworfen habe. Das ist die Trackliste. Also das sind die 8 Werke, die ich ausgewählt habe. Ich hatte noch mehr Werke natürlich im Brainstorming, die ich hätte gerne aufgenommen, aber ich wusste, okay, allein durch Sori, das Stück mit den 16 Minuten, ist meine Liste einfach begrenzt, weil wenn ich 16 Minuten drin habe, dann muss ich einfach gucken, dass ich die 70 Minuten nicht überschreite. Also ich hätte auch noch, ich glaube, bis zu 80 Minuten auf das Album packen können, so von der Zeit her. Aber es ging mir auch darum, dass Menschen sich das zu Hause anhören können und so ein bisschen vielleicht wie ein Konzert, also nicht komplett am Stück, sondern dass man irgendwie sagt, man hört sich irgendwie die erste Hälfte an, macht eine Pause und hört sich die zweite Hälfte an. Und dann ist es halt quasi Konzertlänge. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ich habe mir dieses Programm natürlich so überlegt, weil ich das mega schön finde, auch in der Reihenfolge. Ich könnte das körperlich nicht leisten, das alles im Konzert zu spielen. Das möchte ich dazu sagen. Also sowohl für die Profis, die hier zuhören, die können nachfühlen, aber auch für die Leute, die vielleicht in der Ausbildung sind, also die Querflöte in der Ausbildung machen, pädagogisch, künstlerisch, whatever it is, möchte ich so transparent und ehrlich sein, dieses Programm so auf der CD könnte ich nicht live spielen. Und ich kenne auch keinen, der es könnte. Also da sind einige energetische Bretter drin, die wirklich sehr anstrengend sind, die körperlich sehr herausfordernd sind, auch durch die Spieltechniken einfach. Weil 60 Minuten am Stück Querflöte spielen ist natürlich kein Problem für mich, aber nicht diese Art von Musik. Und das war auch mir so ein Anliegen, dass ich ein CD-Programm mache, was man nicht so live machen könnte. Weil das macht es auch besonders. Also diese Abfolge an Stücken könnte ich nicht live aufführen. Und das, was ich dann auch noch dazu sagen möchte, was so ein bisschen anschließt an die Folge über Klangideale, ist, wenn ihr diese CD bei mir kaufen solltet und euch sie anhört, möchte ich nochmal betonen, das ist geschnitten. Das ist bei vielen Leuten vielleicht in der Vorstellung, nicht in der Vorstellung, also im rationalen Gedächtnis klar, aber ich möchte es nochmal betonen. Einige dieser Stücke, also vor allem zum Beispiel Sori, ich glaube, es sind über 60 Takes, die wir da zusammengeschnitten haben. Und ich möchte so transparent auch zum Beispiel da ein Video drüber machen. Das ist nun mal so. Also auf der CD sind auch noch Kleinigkeiten, Knackser, die ich hatte. Es gibt Kleinigkeiten, die nicht ganz perfekt sind, wo ich kein Problem mit habe, dass es auf dieser CD ist. Wir haben der CD keinen Preis gewinnen müssen. Und ich würde auch einige Stücke heute schon wieder anders interpretieren. Das ist aber völlig in Ordnung für mich, dass das eben eine Aufnahme ist von, ich glaube, einen Monat nach meinem Masterabschluss habe ich das aufgenommen. Und möchte aber einfach klar machen, das ist eine CD. Und so wie diese Stücke auf der CD klingen, so würde ich sie auch nicht live spielen können. Also mit der Intensität zum Beispiel bei den längeren Stücken, wie am Ende noch ich klinge, das kann ich halt live zum Teil nicht, weil ich da einfach müde bin und platt. Das meine ich mit realistisch. Also es ist anders, wenn ich das live spiele, als wenn ich das auf CD höre. Und wenn ich mich selber auf der CD höre, denke ich mir, krass, wie das klingt. Krass, wie das durchweg auch einfach energetisch klingt. Das liegt aber daran, dass ich halt zwischen den jeweiligen Aufnahmetagen ja auch Zeit hatte oder wir ja auch versucht haben, möglichst immer am selben Tag ein Stück abzuschließen. Aber ich meine, bei 2 Stücken haben wir auch über 2 Tage aufgenommen. Das heißt, ich hatte einfach Zeit und Pausen und habe zwischendurch Pause gemacht und dann habe ich die nächste Seite nochmal gespielt. Versteht ihr? Also das ist einfach, das ist eine CD-Aufnahme und kein Live-Mitschnitt. Und ich würde auch total gerne mal ein Konzert live mitschneiden und das auf CD rausbringen und sagen, so Leute, das ist ein Live-Mitschnitt und das ist eine CD-Produktion. Das sind 2 völlig verschiedene Paar Schuhe. Denn in einer mit einem Live-Mitschnitt kann ich nichts schneiden, da kann ich nichts beschönigen. Wenn da Sachen schief gehen, gehen sie schief. Und sie sind sogar auf meiner CD sind Kleinigkeiten, wo ich weiß, Mist. Ja, aber es ist okay. Ist okay, das ist nicht alles komplett clean, perfekt. Es ist eigentlich was, wo ich sage, jo, kann ich mit leben. Ja, auch einfach das nochmal wollte ich sagen. Ja, und um jetzt noch in aller Kürze am Abschluss zu sagen, wie es dann weiterging. Ich habe das also aufgenommen im Oktober, Anfang November 21. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Saskia, wieso dauert das jetzt 2,5 Jahre, bis die CD dann wirklich fertig ist? Also in aller Kürze gesagt, das Leben ist passiert. Also sowohl bei mir als auch bei den beiden Menschen, die meine CD dann geschnitten und gemastert haben. Und dadurch, dass ich kein Label an der Seite hatte oder eben, ich sag mal, einfach keine Leute hatte, die bestimmte Aufgaben für mich übernehmen konnten, also abgesehen vom Schnitt, Mastering, habe ich das alles selber gemacht. Das Cover und das Booklet gestaltet wurde von Hanna Schreck. Das ist die Frau von Andy Schreck, falls ihr den Podcast kennt von ihm on air, sehr empfehlenswert, da war ich auch schon mal zu Besuch. Sie hat das ganz, ganz fabelhaft gemacht, aber auch da, ich musste das in Auftrag geben, alle Texte, alle Infos musste ich ihr natürlich zuschicken, die Bilder etc. Und das hat einfach am Ende sich alles sehr gezogen. Also nicht, weil irgendwie die Leute langsam gearbeitet haben, sondern weil das Leben passiert ist, weil bei mir das Leben passiert ist. Die CD wäre letztes Jahr schon rausgekommen, wenn ich letztes Jahr nicht 11 Monate Schuldienst gemacht habe und meine Selbstständigkeit quasi für 10 Monate auf Eis gelegen hat. Also meine flötistische vor allem. Also ich habe selbstständig ja noch Seminare gegeben, aber ich habe im Jahr 23 kein einziges Konzert gespielt im Prinzip. Also zumindest kein selbst veranstaltetes. Das war einfach nicht drin. Also es war das komplette Jahr 23 war bei mir geprägt von Yoga-Ausbildung und Schuldienst und meiner Musikschultätigkeit. Mehr ging halt nicht. Das heißt, deswegen kam die CD jetzt eben erst, also 24 wusste ich dann, okay, jetzt habe ich die Kapazität. Ich musste natürlich auch alles nochmal abhören, um wirklich zu gucken, okay, passt das jetzt so? Dann eben die Dateien finalisieren lassen und dann ins Presswerk geben. Pressen habe, lasse ich da. Leute, ich kann nicht mehr reden. Ich brauche mehr Kaffee. Wartet mal. Ich habe das pressen lassen bei Hofer Media. Ich verlinke alles. Keine Angst. Absolut Hashtag Werbung unbezahlt. Ich kriege von keinem Geld. Ich habe die alle nur bezahlt. Aber ich mache trotzdem Werbung. Hofer Media haben das jetzt pressen lassen. Habe das bei denen pressen lassen. Die haben das mega professionell gemacht, super schnell, auch schneller als ich dachte. Also ursprünglich hieß es, am 8. Juli würden die geliefert werden. Jetzt waren sie 5 Tage schneller. Genau, GEMA-Abwicklung etc. Das ist dann auch nochmal so ein Ding, ne? Weil ich habe halt 8 zeitgenössische Werke. Das ist natürlich bei der GEMA nochmal was anderes, als wenn ich da irgendwie Bach, Händel und Telemann spiele. Ja, und ich bin einfach wahnsinnig glücklich mit dem Endergebnis. Und was ich jetzt abschließend noch sagen möchte, warum Flötenklangwelten, also was da auch noch bei mir reingespielt hat, neben dem ich wollte zeitgenössische Werke spielen, war, ich wollte zeigen, was ist auf der Flöte alles möglich. Denn gerade Menschen, die jetzt nicht Querflöte spielen oder die sagen, sie finden die Querflöte klanglich so interessant und schön, die werden einige Klänge auf der CD hören, wo sie denken, wie geht das? Also, weil man das erstmal nicht miteinander verbindet, dass man denkt, das ist auf der Querflöte alles möglich. Und ich erlebe das in Konzerten, dass Menschen dann, wenn ich solche Werke in meine Konzertprogramme einschleuse, sagen, boah, wie Wahnsinn, was auf der Flöte alles geht. Und das war so die eine Intention von mir mit dieser CD, zu zeigen, was eben alles geht. Und für alle Flötistinnen und Flötisten unter euch, die jetzt fragen, was denn für Spieltechniken, ne? Also auf der Aufnahme zu hören, neben den typischen Flötenklängen, sind Multiphonics, also Mehrklänge. Wir können tatsächlich mehrere Töne gleichzeitig anspielen. Das ist das, was wir durch verschiedene Multiphonic-Griffe können. Es gibt sehr viele Griffe an der Stelle. Klappengeräusche, Luftgeräusche, mit Stimme spielen, also dass ich gleichzeitig singe. Glissando, Flageolet, Flatterzunge. Was ich hier gar nicht aufgeschrieben habe, sind Vierteltöne. Vierteltöne sind auch dabei. Und Man könnte ja jetzt denken, okay, 8 Werke für Flöte Solo, da wird irgendwann langweilig. Ich kann euch versprechen, es wird nicht langweilig. Diese CD ist von mir so strukturiert, auch von der Abfolge der Stücke. Man kann die natürlich auch skippen, man kann sich einzelne Stücke anhören. Klar, wenn man sie sich am Stück anhört, man wird wirklich sehr viele Dinge hören, wo man nicht glaubt, dass das auf der Querflöte geht. Ich spreche auch, ne? Es gibt also bei Voice auch einige Stellen, wo gesprochen wird von mir. Und ich liebe es einfach. Leute, ich liebe es. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich jetzt hier sitze und meine CD in den Händen halte. Meine innere 14-Jährige macht Luftsprünge. Sie ist mega schön designt. Die Hanna hat sich da einfach selbst übertroffen, wie ich finde. Sowohl mit dem Cover als auch mit dem Booklet und dem CD, also wie die CD am Ende aussieht. Mit QR-Code zu meiner Website und so, sodass man auch immer dann direkt irgendwie zu meinen Socials und so auch kommt. Ich bin sehr happy. Ja, genau. Und jetzt aller abschließend noch die Info. Diese CD ist, wie gesagt, nicht auf Spotify und Co. erhältlich. Erstmal nicht. Vielleicht entscheide ich mich irgendwann dafür, das doch zu tun. Gerade fühle ich es gar nicht. Es hat einfach auch finanzielle Gründe. Denn um diese CD online zu haben, kommen auf mich Kosten zwischen 90 und 120 Euro pro Jahr zu, die ich zahlen muss, damit die CD überhaupt online sein darf, auch aus rechten Gründen, also aus Urheberrechtsgründen, weil eben die Werke alle noch GEMA-geschützt sind. Das heißt, ich zahle dafür Geld, dass ich als Interpretin diese Werke online habe, aber ich selber verdiene nichts damit. Das kann ich euch versprechen. Ich werde ganz bestimmt keine Millionen Klicks auf meine einzelnen Werke haben. Also wenn ich Glück habe, haben einzelne Werke vielleicht mal 2.000, 3.000 Aufrufe im Jahr. So nischig, wie das ist. Und bei Spotify gibt es zum Beispiel seit kurzem die Regelung, dass alles unter 1.000 Klicks gar nicht ausgezahlt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit bestimmten Werken auf der CD nicht mal die Tausender-Marke erreiche, und das könnte ich mir im ersten Jahr sogar vorstellen, dass ich das nicht erreiche, dann verdiene ich einfach null. Und wenn ich dann was verdiene, bei Spotify zum Beispiel, reden wir von 0,003 bis 0,005 Cent pro Klick. Ja, da kann ich mir, wenn es gut läuft, einen Bleistift von kaufen am Ende des Jahres. So, und ich habe mich einfach erstmal entschieden, das nicht zu tun. Das heißt, die CD ist nicht auf den Streaming-Anbietern zu hören. Die CD gibt es bei mir zu kaufen. Die CD gibt es nach Absprache, aber auch wirklich nur nach Absprache, auch als digitales Download. Da muss ich allerdings, das kann ich noch nicht direkt jetzt sagen, dass das geht. Das muss ich nämlich noch klären, auch wieder aus GEMA-Gründen muss ich das klären. Das möchte ich aber möglich machen, sodass jetzt auch jetzt jemand vielleicht außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa sagt, er möchte gerne die CD hören, dass ich dann nicht die CD quer durch die Weltgeschichte schicke, sondern sage, okay, ich kann Download-Ordner zur Verfügung stellen. Aber auch das möchte ich GEMA-rechtlich absichern, dass das dann möglich ist. Und ja, soweit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was wichtig ist. Wenn ihr die CD haben wollt, könnt ihr mir jetzt schreiben. Ihr habt den Link in den Shownotes. Die CD kostet inklusive Versand 20 Euro. Das heißt, genau, ihr müsst dann nicht noch zusätzlich Versand bezahlen. Ich verschicke das dann in Schüben. Also jetzt habe ich zum Beispiel gerade, wo ich das aufnehme heute, schon die erste Bestellrunde habe ich schon verschickt. Ich signiere das natürlich auch. Wenn ihr irgendwas Besonderes drauf haben wollt, schreibt mir das gern. Ihr könnt auch mehrere CDs auf einmal bestellen und wenn ihr die zum Beispiel irgendwie, wenn ihr Freundinnen oder Freunde habt, die das auch haben möchten, dann spart ihr natürlich Porto, das ist klar. Ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir und ich würde sagen, wir feiern jetzt einfach erstmal, dass meine CD da ist. Endlich, nach 2,5 Jahren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und einen schönen Sommer. Ich werde mich im Juli, denke ich, nochmal melden. Aber ich werde mich jetzt auch erstmal auch ein bisschen auf YouTube konzentrieren. Das heißt, wenn ihr mir da noch nicht folgt, tut das gerne mal. Da habe ich sowohl den Flötenfragen-Kanal als auch meinen Künstlerinnen-Kanal Saskia Worf. Ich werde die Videos, ich weiß noch nicht genau, auf welchem Kanal ich sie hochlade. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall folgt mir da auch gerne. Folgt mir gerne hier, wo ihr gerade meinen Podcast hört. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Thank you.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.